please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious!
Mein heutiger Gast ist Dirk Stöbi Stöbitsch, der im Hintergrund, das könnt ihr, liebe Hörer, nicht sehen, sensationelle Gitarren und keine Tennisschläger hängen hat. Und der dieses Jahr für Osnabrück mit den Herren 50, wenn man ihn sieht, kann man sich es kaum vorstellen, aber für die Herren 50 bei der Endrunde der Seniorenvereins deutsche Meisterschaften aufgelaufen ist, also der vier Teams, die dann zur Endrunde kommen, die auch noch der Osnabrücker TC ausgerichtet hat, wo er zu Gast war. Darüber werden wir sprechen und noch über eins der größten deutschen Tennistalente, das so als kleiner Cliffhanger. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Stöbi.
Ja, hallo Tom, danke für die Einladung. Und da kommen wir gleich zu dem Thema hier hinter mir. Also das mit den Gitarren, dass du das unbedingt erwähnen musst. Aber letztendlich gehört das ja nun auch irgendwie zu meiner Historie und zu meinem Leben dazu.
Absolut, das kannst du jetzt nicht mehr leugnen, weil ich wusste es ja auch schon vorher durch deinen Teamkameraden Lars Kreinhagen. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen, wie es ist, mit Lars in einer Mannschaft zu spielen, wie es mit ihm ist, einen Podcast aufzunehmen. Das habe ich ja erleben dürfen. Aber ja. Du kannst ja auch noch ein paar Insights geben über deinen langjährigen Teamkameraden und Freund, der ja aus der Region kommt, wenn ich das so richtig sehe und richtig verstanden habe. Irgendwie Osnabrück oder Melle oder so, ganz genau weiß man es nicht. Aber zumindest ist er da in der Region ja geboren, zumindest lange, lange Zeit zu Hause gewesen und eben guter Freund und Teamkamerad. Insofern vielen Dank fürs Intro, lieber Lars. Stöbi, ihr seid Dritter geworden. Bei den Herren 50 erstmal Gratulation. Das ist ein Erfolg. Ihr wart die beste Mannschaft bei den Herren 50 in Norddeutschland. Und dann kommen ja aus anderen Regionen Deutschlands noch drei andere dazu. Und dann wird eine Endrunde gespielt für diejenigen, die den Modus nicht kennen. Und das in allen Altersklassen. Ich glaube, von Herren 40 bis Herren 70 und auch bei den Damen. Das findet auf unterschiedlichen Anlagen statt. Wie sollte es anders sein? Und dann wird Samstag ein Punktspiel gespielt und Sonntag. Also Samstag Halbfinale, Sonntag Spiel um Platz 3 und Finale. Und dann hat man einen deutschen Meister. So, das ist so der grobe Modus. Und ihr habt in Osnabrück das für die Herren 50 veranstaltet und habt euch auch noch qualifiziert. Wie war das für dich? Wie war es vor Ort? Für diejenigen, die nicht vor Ort waren, ich habe gehört, da waren teilweise 300 oder 400 Zuschauer und habe gehört, da hat ein Österreicher ganz groß aufgeschlagen.
Ja, genau, ein Österreicher, den ihr da in Hamburg ja vielleicht auch noch kennt, der ja lange, im Polo-Club gespielt hat, auch noch, als er älter war schon. Und ja, der hat, um das einmal vorwegzunehmen, der hat das Spitzeneinzel im Finale am Sonntag dann gegen Roberto Menendez Ferre gespielt, ein Name, den man im Seniorentennis sicherlich kennt, weil der gefühlt 30 Mal Weltmeister geworden ist in allen möglichen Altersklassen. Und das war ein Niveau, wie man es bei den 50ern sonst tatsächlich nicht sieht. Das war schon sehr außergewöhnlich. Hm. Ja, ansonsten hast du das schon sehr gut zusammengefasst. Also es gibt eben vier Regionalligen, weil es ab den Herren 40 oder Damen 40 eben keine Bundesliga mehr gibt. Eine Herren 30 Bundesliga gibt es noch, sind ja auch regelmäßig Hamburger Clubs vertreten. Und dieses Final Four ist im Grunde das Pendant zur Bundesliga dann. Mhm. Und ist im Vorfeld festgelegt, welcher Regionalliga-Verband denn ausrichtet. Und wir sind deswegen Ausrichter gewesen. Also es war nicht von vornherein klar, dass wir ausrichten, sondern der Gewinner des jeweiligen Verbandes richtet dann aus.
Und jetzt lass mich mal überlegen, die Regionalliga-Saison ist oh Gott, oh Gott, Ende Juni fertig oder Juli, Anfang Juli oder?
Ja, sogar vor den Ferien, also Ende Juni war das, glaube ich, in diesem Fall, weil das dann immer so ein bisschen korrespondieren muss mit Ferienanfang und, okay, und Hamburg und Niedersachsen waren da relativ gleich. Berlin gehört ja noch mit dazu, zu dem Verband. Das ist nicht so ganz einfach, das immer dann unter einen Hut zu bringen.
Okay, ich habe mitbekommen, also dass euer größter Konkurrent Neumünster war mit Sönke Kapell. Schönen Gruß an dieser Stelle, die sich das ganz groß vorgenommen haben und dann gegen euch entsprechend dann das Punktspiel in der regulären Saison verloren haben. Ich glaube, die sind sogar Zweiter geworden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dann habt ihr euch entsprechend qualifiziert. Was muss man denn da alles auf die Beine stellen? Da muss man ja nicht nur 40 Packungen Bälle wahrscheinlich hinstellen. So eine Endrunde. Also als ihr wusstet, dass ihr euch qualifiziert habt, wer hat sich da gekümmert? Das müssen ja dann auch ehrenamtlich aktive Menschen sein und wahrscheinlich ein Großteil von dir und von euch aus dem Team heraus, oder?
Ja, also in diesem Fall ist es so, dass wir haben eine recht organisch gewachsene Mannschaft haben und wir uns dann sehr zügig nach dem letzten Punktspiel per Teams, also so wie wir jetzt hier per Kamera zusammengeschaltet haben und haben dann geklärt, wollen wir es überhaupt machen? Haben wir überhaupt die Manpower? Ja, haben wir eine intakte Anlage. Bei uns wird gerade ein bisschen umgebaut. Das war eben auch nicht sicher. Wir konnten nicht genügend Hallenplätze stellen, falls es mal regnet und. Das sind dann Gedankengänge, die man alle einmal durchspielen muss. Aber dieser Videocall, so nennt man es, glaube ich, ich bin da gar nicht so drin, der lief für mich persönlich als Mannschaftsführer so überragend, weil alle sich von vornherein absolut committed haben, okay, ich mach das, dass wir dann gesagt haben, okay, wir richten es auf jeden Fall aus und ja, letztendlich ist es unsere Mannschaft gewesen, also 8, 9 Leute, die sich dann um dieses ganze Event gekümmert haben.
Und ich jeder hatte dann seinen Part. Ich habe Lars im Supermarkt getroffen, wie er die ganzen Utensilien eingekauft hat, um die ganzen
Kuchen zu backen. Wo man ihn halt trifft.
Ja. No? Der hat
die hat er dann aber auf dem Weg nach Osnabrück aufgegessen, offensichtlich.
Er ist losgefahren mit 8 Marmorkuchen im Gebäck. Anderen Kuchen kann er nicht. Oh Gott, das wird ein Lars-Bashing heute hier. Da muss ich jetzt aufpassen. Also verzeih mir jetzt schon, lieber Lars. Also, verstanden. Ihr habt ein Team, ihr habt alle mit angepackt und naja, viele Hände, schnelles Ende im Prinzip, haben alle mitgeholfen und dann war es erträglich. Also du musstest jetzt nicht da Nachtschichten einlegen. Was muss man denn da neben Hallenplätzen verstanden? Gut, da findet man ja in der Region wahrscheinlich auch irgendwelche, die man zur Not blockt, gehe ich mal von aus. Was muss man noch anbieten, um das ausrichten zu dürfen? Oder ist es gar nicht so wild? Am Ende nur ein paar Ascheplätze, Linien, die gefegt werden und fertig.
Naja, da bist du ja schon gleich beim wichtigsten Thema. Du kennst das ja als aktiver Spieler auch. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als irgendwo hinzukommen und du hast keinen geraden Ball. Und die Plätze spielen nicht mit, sind entweder zu weich, zu hart, keine Asche drauf, was auch immer. Und am Ende der Saison, einer sehr anstrengenden Saison für die Plätze, ist das natürlich wirklich ein Problem. Durch Wind, Sonne, vielleicht auch zu wenig Bewässerung, hast du am Ende August im Grunde kaum noch Asche auf den Plätzen, hast mehr Hartplatz, hat es vorher geregnet, ist auch die Verletzungsgefahr da. Das heißt, das war erstmal unser allererstes Thema, auch mit der Clubführung zu sprechen. Wie kriegen wir diese Plätze aufbereitet? Und auch das haben wir zusammen mit dem Platzwart eigentlich mit der Mannschaft ein Wochenende vorher gemacht. Das war für uns erstmal das erste Thema. Aber ich meine,
ihr habt selber mit angepackt, um die Plätze zu präparieren.
Ja, Huda. Aber selbstverständlich.
Mega.
Ich habe mir quasi ein zweites Standbein aufgebaut jetzt. Ich kann jetzt Asche einwerfen.
Sehr gut.
Aber ja, also das waren auch so Kleinigkeiten. Wir hatten ja nicht mal einheitliche Trainingsanzüge. Also bei uns ist das wirklich alles ganz entspannt. Und der eine kommt in Schlammfarben und der andere in Blau. Und auch da mussten wir erstmal eine einheitliche Lösung finden.
Wolltet oder musstet?
Gekümmert. Wollten wir.
Wolltet ihr?
Ja, weil da laufen ja schon Leute mit Handys rum, die dann Fotos machen. Das sieht dann blöd aus, wenn du aussiehst wie eine Skat-Truppe. Ne? Also, das sind alles so Dinge, Getränke. Wir wollten natürlich Spielerwasser stellen, haben einen Spielerabend organisiert, Essen muss bestellt werden. All das, was eben, sagen wir mal so, aus Spielersicht haben wir versucht, es uns zu erarbeiten. Was hätten wir gerne, wenn wir zu so einer Veranstaltung kämen? Und so haben wir dann Punkt für Punkt.
Wow, und dann habt ihr es den Gästen nett gemacht. Und die Gäste waren Regensburg auf jeden Fall, die deutscher Meister geworden sind, die sich eine Truppe zusammengekauft haben. Da sprechen wir auch noch gleich drüber, wie wir das finden. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber das sollte auch mal thematisiert werden gleich noch. Und dann die beiden anderen Teams bei den Herren 50, da musst du mir jetzt helfen, kommen aus Aachen.
Aachen war das. Und Bergen-Enkheim, das ist ein Stadtbezirk von Frankfurt, also im Grunde Frankfurt.
Okay.
Und ich musste es auch googeln.
Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, muss ich gestehen. Gut, die kommen da angereist, Freitag irgendwie, pennen in irgendwelchen Hotels logischerweise, die mussten ihr reservieren und so weiter und so fort, das kennen wir alle. Dann haben die wahrscheinlich Freitag auch noch ein paar Bällchen da spielen wollen auf der Anlage. Und dann vor Ort, wie war das? Also Lars hatte mir erzählt eben von diesem unfassbaren Einzel von dem Österreicher und dem Spanier, von dem du eben auch schon erzählt hattest. Der meint, das war unglaubliches Niveau. Und da waren richtig 300, 400 Zuschauer, meint er.
Ja, ich habe es nicht durchgezählt, aber insgesamt, das verläuft sich dann natürlich auf 6 Plätzen. Die einen gucken da, die anderen gucken da. Aber allein dadurch, dass die favorisierten Teams, also Regensburg und Bergen-Enkheim, die es dann ja auch unter sich ausgemacht haben, die kamen ja alleine schon mit 25, 30 Leuten. 14, 15 Spieler, hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen, warum man mit so vielen Spielern aufläuft.
Verletzungsgefahr,
ja, einer hat sich leider sogar tatsächlich richtig verletzt und musste aufgeben, einer der Spanier. Ja, auf jeden Fall kamen die ja schon mit einem ordentlichen Tross an und ja, wir haben natürlich auch jede Menge Leute mobilisiert. Meine Mama war da.
Sehr gut.
Das ist so wichtigster Fan des Teams.
Hat die Daumen gedrückt. Ja, um das Bild nochmal ein bisschen abzurunden, jetzt für dieses Herren 50-Event, bevor wir gleich über dieses Thema kaufe ich mir ein Team zusammen, ja oder nein, sprechen. Lars hat gegen die ehemalige Nummer 22 der Welt gespielt an Position 4, ist das korrekt? vielleicht kannst du das Line-Up von Regensburg nochmal runterbeten. Alle Namen kennt man nicht, also unser eins kennt den einen oder anderen Namen, aber da waren schon einige Schwerkaliber dabei.
Ja, also klar, der Wolfgang Schranz, den kennt man vielleicht nicht so, das war aber auch schon ein respektabler Profi und der hat es einfach geschafft, auch über die Jahre sein Niveau eben zu halten. Aber ansonsten hatten die halt Jiří Novák dabei, der war, glaube ich, Top 5 in der Welt. Bogdan Ulirach, den meintest du, glaube ich, gegen den hat Lars dann gespielt. Der spielte den Ball auch noch relativ gerade rein. Und in Deutschland und vor allen Dingen auch in unserer Region, der bekannteste war sicherlich David Prinosil. Der spielt ja an 5, ganz genau. Also immerhin mal Davis Cup Spieler, mehrmaliger und hat eben hier bei uns ums Eck das Haller Turnier mal gewonnen beim Blau-Weiß Halle, das man ja kennt, Gary Weber Open. Die hat er, glaube ich, mal gewonnen. Das war schon ein sehr gestandener Profi und wenn der dann an 5 spielt in so einer Truppe, da guckst du erstmal ein bisschen blöd auf den Spielplan und kannst das nicht so ganz einordnen.
Du kannst meine Gedanken lesen. Markus Lanz würde fragen, was macht das mit dir? Man gewinnt die Regionalliga, man qualifiziert sich, man spielt vor heimischem Publikum, die Mutter steht am Zaun. Und man weiß eigentlich, man spielt, es ist so wie, keine Ahnung, St. Pauli gegen Bayern, überspitzt gesagt. Also wir alle wissen, St. Pauli kann gegen Bayern gewinnen. Aber im Tennis dann 5 Punkte zu holen gegen so ein Line-Up, da weiß man ja eigentlich insgeheim vorher, wird schwierig. Trotzdem stellt man sich hin und gibt sein Bestes, weil man, mein Gott, mehr als 40 Jahre Tennis spielt. Gegen wen hast du gespielt und wie war die Stimmung dann, ganz ehrlich, als ihr da hingegangen seid? Hattet ihr richtig Bock oder habt ihr gedacht, Gerade ein bisschen, dass es nicht so auf Augenhöhe ist.
Also ich habe mich tatsächlich im Einzel rausgenommen am ersten Tag, weil ich dann doch erster Ansprechpartner war auf der Anlage für alle und ja viele der Spieler eben auch kenne. Und war schon, ich habe dann noch die Begrüßung gemacht und so das Einlaufen auf dem Platz und sowas, was alles dazugehört. Und da war es für mich doch ein bisschen stressig, dann direkt im Anschluss dann auf den Platz zu gehen. Mhm. Und ja, was auch aus dem Grund, weil wir gegen Regensburg dann halt auch wussten,
schwierig.
Also zur einen Frage, hatten wir Bock? Ja, hatten wir definitiv. Gut, der ein oder andere sagt sich vielleicht, was soll ich mich hier verprügeln lassen? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal ganz schön, gegen solche Leute zu spielen. Und ja, es wertet uns ja noch mal ein bisschen auf. Also man hat schon das Gefühl, man ist so ein bisschen als gallisches Dorf unterwegs mit 6 deutschen Spielern und irgendwie alle befreundet. Und die meisten spielen auch schon sehr, sehr lange so zusammen. Das macht dann schon nochmal doppelt Spaß, dann gegen eine Truppe zu spielen, wo man sich schon manchmal denkt, ein bisschen albern ist das schon. dann eine Mannschaft zusammenzustellen, die es ja im letzten Jahr so gar nicht gegeben hat. Und bei den anderen war es genauso. Schauen wir mal, wie die nächstes Jahr heißen. Es ist bei den 40ern und 50ern, also bei den 40ern muss man sagen, gibt es eine stabile Konstante mit Rating, die wirklich seit Jahren da immer wieder im Final Four mitmischen und das meine ich auch gut machen. Und ja, da gibt es halt einen Unterschied. Ne? Sind da Sponsoren mit Herzblut dabei, die das auch über Jahre machen und immer wieder und einfach Lust auf den Sport haben. Oder wollen die einfach nur ihr Ego so ein bisschen pudern und einen deutschen Meistertitel auf den Teller schreiben lassen? Gibt's auch sicherlich Unterschiede.
Ich habe mir den Spaß gemacht, ohne jetzt alle Ergebnisse wiedergeben zu wollen, weil das, glaube ich, dann auch jeder im Internet nachlesen kann, den es interessiert. Von den Herren und Damen 40 bis Damen 70, Herren 70, in jedem Team eher die Hälfte, wenn nicht sogar mehr Ausländer gemeldet. Wir beide wissen, und das verurteile ich in keinster Weise, die spielen natürlich für Geld. Also die kriegen mehr als eine Aufwandsentschädigung in der Regel. Oft ist es so, dass die Reisekosten bezahlt werden, aber eigentlich gibt es dann nochmal richtig dreistellig, manchmal sogar vierstellig Geld. Das verurteilt keiner von uns. Aber ich stelle mir natürlich als Außenstehender schon die Frage, wie kann das eigentlich sein? Oder was motiviert da jemanden, wohlwissend, der auch mal eben hier und da ein bisschen Regionalliga gespielt hat? Wir hatten auch irgendwie einen Papa, einen Sponsor, einen Mäzen, der uns unterstützt hat. Aber irgendwo waren wir dann eine gewachsene Struktur. Und wir hatten so 3, 4 Leute, die waren halt immer die DNA des Clubs. Und ich sage jetzt meine persönliche Meinung. Ich frage mich halt, was bringt's dir, ja, wenn du dir so eine Truppe komplett zusammenkaufst, von 1 bis 6 und am besten ne, noch 10 weitere auf die Liste packen, egal wo sie herkommen, aus Europa oder irgendwo von den Fidschi-Inseln, das ist vollkommen egal. Aber ich frage mich schon, welche Motivation hast du denn da? Also Stichwort gallisches Dorf, das finde ich sehr, sehr sympathisch oder da kann jeder Hörer ja auch was mit anfangen. Und ich finde das super, auch wenn ein Team 1, 2 Ausländer akquiriert, weil die sind so ein bisschen das Salz in der Suppe auch, das wissen wir. Da kommt so der Schwede am Wochenende, ne, in den Club reingeschwebt und dann stehen da die Kinder und sagen, oh, wo kommt der denn her? Oh, der war aber mal gut. Oder ich weiß noch, dass Anders Jarit auch viele Jahre, glaube ich, in Hildesheim oder woanders gespielt hat, genau. So ein Ex-Profi, wo alle sagen, oh geil, dass ich gegen den nochmal doppelt spielen durfte, der mal Nummer 1 der Welt war. Aber ja, wie siehst du das? Oder wie sieht dein Team das, ohne dass du jemanden falsch zitieren musst? Oder wie ist, ihr sprecht natürlich offiziell und seid fair und seid gute Verlierer, das ist doch klar, ja, und gebt euch dann geschlagen und sagt, ihr wart besser. Aber ihr habt doch auch einen internen Talk und sagt, naja, also puh. Wie findet ihr
das? Also du hast da schon sehr, sehr viele gute Punkte angesprochen. Wenn ich an Anders Jarret denke, der hat in Hildesheim gespielt, auch mit ein, zwei anderen Schweden noch zusammen. Die haben da über Jahre haben die da gespielt. Und da gab es ja auch Spieler in der Struktur des Clubs, die das Niveau auch gespielt haben. So, also natürlich jetzt nicht wie Anders Jarret, der war oben drauf gesetzt. Aber die hatten da ja im eigenen Club eben Spieler, die wirklich gutes Niveau hatten. Also Herren 35 damals, Bundesliga war das, glaube ich. Und so ist es ja in vielen anderen Clubs auch immer noch. Und man kann das ja auch, sagen wir mal, einem Trainer, viele verdienen ihr Geld ja auch als Trainer, viele gute Spieler. Wenn die einen ganzen Samstag opfern und statt 7, 8 Stunden dann Training, dann irgendwie eine Reise auf sich nehmen, das muss in irgendeiner Form entlohnt werden, beziehungsweise braucht es da irgendwie einen Abstand. Das kann man so ja auch gar nicht verurteilen. Aber im Grunde sehe ich es ähnlich wie du, wenn eine Struktur vorhanden ist, wenn es Spieler aus dem eigenen Club gibt, die das Niveau auch halten können, wenn auch nur an 4, 5, 6 vielleicht, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, sich für die jeweiligen Saisonziele so ein bisschen zu verstärken. Und genau wie du es auch sagst, das ist ja auch toll. Und da kommt dann eben, wie jetzt bei uns, ein Roberto Menendez Ferre an und du denkst, okay, der kann unmöglich dieselbe Alterszahl auf dem Ausweis haben wie du, der bewegt sich irgendwie anders. Und das ist schon toll, wenn da allerdings 6 davon auflaufen und nicht ein einziger aus diesem Club kommt, was dahinter und eben auch irgendwie nicht wirklich die DNA des Clubs hat, dann finde ich das schon ein bisschen bedenklich. Und ja, wir haben auch einen internen Talk, das ja, es ist zuweilen schon ein bisschen albern, wirklich. Also man belächelt das etwas, aber auch wir stehen jedes Jahr, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre zusammen, immer wieder vor dieser Entscheidung, nehmen wir jemanden dazu, versuchen wir irgendwie einen Sponsor zu holen, aber es muss dann ja auch schon jemand sein, der irgendwie eine deutlich bessere Spielstärke hat als wir. Und da geht's dann schon wirklich ins Geld, weil wir ja alle auch ganz ordentliche Spieler sind. Und wenn du dann jemanden haben willst, der deutlich besser ist und auch weiterhilft in der Regionalliga, dann wird's teuer. Und dann
fragt man sich, wofür? Weshalb? Warum?
Und ich meine, du kennst Lars ja auch ein bisschen. Und Lars und ich sind ja im Geiste auch sehr ähnlich. Wir haben so tolle Ideen, was man mit Geld alles machen kann. Und ganz selten kommt uns die Idee, oh, wir könnten noch mal einen Spieler kaufen. Also bleiben wir seit Jahren so, wie wir sind.
Das macht euch ja auch sympathisch, wenn ich das mal sagen darf. Du wirst dich ja jetzt hier nicht selber loben. Ich habe ja, das kann man ja alles im Internet nachlesen, Leute. Wenn wir jetzt die Namen da runterrattern, das sagt dann den meisten Hörern nichts, aber da sind auch ein paar bekannte deutsche Spieler dabei und ihr habt ja alle mal auf einem relativ hohen Level gespielt. Allerdings muss man dazu auch sagen, ihr habt euch nur qualifiziert, weil Blumenau noch nicht Regionalliga spielt. Das ist halt auch die Wahrheit, ja. Also wir bekommen René Liktisch nächstes Jahr ein 1 dazu. Zieht euch warm an.
Ich weiß, dass der René immer noch einen sehr, sehr guten Ball spielt und da hätte ich auch Respekt vor, aber der stand jetzt auch schon auf anderen Meldelisten immer drauf seit Jahren und so richtig oft hat er nicht gespielt.
Wir kämpfen uns runter auf zweistellig und dann reden wir nochmal und zwar auf der Waage. Also insofern.
Ja, der René kann es aber auch aus dem Stand, der kann.
Eben, so. Und das ist ja die hohe Kunst dann eben auch. Laufen, ne? Jeden Ball ergattern, das ist ja einfach, so wie die Spanier das machen. Aus dem Stand
genau.
Wird das wahre Tennis gespielt.
So, so sieht's prima aus.
Ja, Hut ab, also nochmals, Gratulation und alle, die da irgendwie eine andere Meinung haben, können wir das ja gerne auch mal schreiben. Instagram, ich will das jetzt auch nicht zu weit führen, ich will auch nicht jetzt dich oder mich damit stressen, die Verbände irgendwas machen müssen oder irgendwelche Quoten einführen müssen. Ich glaube, am Ende wird das weiter so laufen. Ich hatte in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen und denke halt, dass das kontraproduktiv ist, wenn es keine Ausländerquoten gibt bei den Herren und bei den Damen in der Bundesliga. Das ist meine persönliche Meinung, weil viele Spieler sich so eben ein Stück weit die Saison finanzieren und andersrum gesprochen, wir indirekt natürlich die ausländischen Spieler massiv dort unterstützen durch unsere finanziellen Aufwendungen, die wir da tätigen in den verschiedenen Ligen. Ich kümmere mich ja um Blankenese, um Nordliga-Mannschaft, um Herrenteam und spreche im Moment auch mit vielen verschiedenen Spielern, weil wir da durchaus Bedarf haben, ein, zwei Spieler reinzuholen bei uns. Und ich spreche auch nicht nur mit deutschen Spielern. So, ja, weil da muss man auch sagen, das ist vom Niveau her dann so, dass da nicht, du kannst da nicht jeden hinstellen. Ich würde mich freuen, wenn ich im Talenten eine Chance geben dürfte, die aus Deutschland kommen, habe ich keinen Stress mit. 16, 17, 18, 19 Jahre alt. Aber davon gibt es nicht so viele, die mal eben das Niveau mitzocken können. Und sehr viele, die das können, sind am College in den USA. Das muss man auch so sagen.
Ja, das ist definitiv immer mehr geworden in den letzten Jahren. Ja, weil da geht es auch wieder um Geld.
Da wird die Luft
inzwischen
dünn.
Inzwischen wird am College richtig Geld bezahlt, dass die Spieler kommen. Das war ja früher mal anders. Da hat man sich um so ein Stipendium bemüht. Und wenn man ein guter Spieler war, hat man es bekommen. Inzwischen ist es umgekehrt, dass sie wirklich mit Geldpaketen locken. Und das zieht natürlich auch schon wieder die deutschen Spieler ins Ausland, weil die ja irgendwie angehende Profis, die müssen ja irgendwie die Saison finanzieren. Also das kostet einfach Geld, auf Tour zu gehen. Und wenn du nur in Nord- und Mitteleuropa als Profi unterwegs bist, hast du es schwer, weil da einfach die höchste Dichte an Qualität ist.
Das ist ein gutes Stichwort, die Tour, weil du bist ja auch Tour erfahren. Also du bist ja selber auch Coach. Vielleicht erzählst du nochmal deinen Werdegang als Spieler kurz und dann eben als Coach auch, weil wir wollen ja noch über eins der größten deutschen Talente, Ida Wopka, gleich kurz sprechen, die meines Wissens 16 Jahre alt ist und einen guten Weg vor sich hat. Aber vielleicht erzählst du nochmal die Hörer, die dich nicht kennen, wo kommst du her, wen hast du schon gecoacht, gerne ein bisschen Name-Dropping und Vereinsdropping machen und ich war in Wimbledon und US Open, wie auch immer, oder Australien, das wäre ganz hilfreich, glaube ich.
Naja, so viel habe ich tatsächlich gar nicht gemacht, weil mein Lebenslauf, sagen wir mal, so ein bisschen, ja, bisschen holprig ist. Also ich habe in der Jugend auch mal ganz ordentlich Tennis gespielt und habe mich dann aber für die Musik damals entschieden. So mit 18 habe dann nicht weitergespielt. Wollte berühmt werden in der Musik, hat übrigens nicht geklappt. Sonst müsste ich mich nicht vorstellen. Und habe aber natürlich immer Liebe zum Sport gehabt und im Speziellen eben zum Tennis. Und so 10 Jahre später habe ich dann wieder, so als es so in die 30er ging, da habe ich dann tatsächlich wieder sehr, sehr aktiv gespielt und trainiert auch. Und dann immer in den Altersklassen halt immer Regionalliga gespielt. In der Jugend habe ich auch bei den Herren relativ hoch schon gespielt, mit 15, 16 auch schon. Aber ja, also ich hatte zu viele verschiedene Sachen im Kopf und hatte auch das Gefühl, dass ich dann die nächsten 20 Jahre die alle abarbeiten muss, was ich getan habe. Und dann bin ich erst vor ein paar Jahren dann wirklich zum Coaching gekommen. Wir haben eine sehr, sehr gute, große Tennisschule in Osnabrück beim OTC. Mit dem Dalibor Krisanovic, der das wirklich fantastisch macht, seit 20 Jahren, glaube ich. Und naja, dann habe ich angefangen als Sparringspartner vor ein paar Jahren für die Guten, für die, also sagen wir mal, übermäßig Talentierten, was mir natürlich auch ein bisschen dabei geholfen hat, fit zu bleiben. Und dann wurde es immer mehr Training. Und Coaching auch. Und dann habe ich halt viel Jugendbetreuung gemacht, dann auch auf ITF-Ebene, diese ITF-Juniors und sowas. Und ja, also jetzt eben mit der Ida Wopka, die ein sicher außergewöhnliches Talent ist, bin ich dann erstmalig auch ein bisschen weiter und ein bisschen häufiger verreist. Ich meine, du hast es angesprochen, die ist gerade erst 16 geworden. Wir reisen da jetzt seit, ja, weiß ich gar nicht, 2 Jahren, so ein bisschen durch die Welt. Und ja, French Open war ich tatsächlich dieses Jahr auch. Wimbledon, die beiden Grand Slams sind für sie nicht ganz so gut gelaufen, aber drumherum hat sie wirklich ein tolles Jahr gespielt. Steht jetzt, ich glaube, Mitte 500 irgendwie in der Welt und wird sicher auch tief in den 20ern in der deutschen Damenrangliste jetzt landen zum Monatswechsel. Mhm. Das ist schon in dem Alter wirklich außergewöhnlich. Und ja, das macht viel Spaß und ja, ich bin da Teil eines Teams, muss man sagen. Mhm. Also da gehört noch die Barbara Rittner dazu, der Dalibor sowieso. Und die Eltern machen auch ganz viel, die reisen auch viel noch mit ihr. Und ja, dann teilt man sich das so ein bisschen auf. Mhm. Aber es macht wirklich viel Spaß, weil es eben nochmal wieder eine ganz andere Qualität an Tennis auch ist, diesen Sport irgendwie auf eine ganz andere Art nochmal wieder auszuleben. Und das haben wir beiden ja gemeinsam, dass wir Tennis einfach über alles lieben. Der Lars ja auch, das habe ich in eurem Podcast oft schon gehört. Dies ist wirklich eine tolle Gelegenheit, mal eine ganz andere Beleuchtung auf das Thema Tennis im Leistungssport hinzubringen.
Ja, da kann natürlich viel passieren, das wissen wir alle. Ich habe gerade gestern, also wir nehmen heute auf, am 11. September, historischer Tag, Junioren Viertelfinale oder Halbfinale, weiß ich gar nicht, geschaut. Jamie McKenzie hat sich qualifiziert, ja. Auf jeden Fall. Das ist ja schon dann ein Vorherrentennis, aber ob die dann auch den Sprung zu den Top 100 ATP oder WTA entsprechend dann schaffen, das steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Also der Ball.
Bei Jamie habe ich ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Also ich kenne ihn ganz gut und ja, das ist schon eine Type. Ist schon eine besondere Art Spieler und sehr, sehr talentiert, sehr viel Touch im Schläger und halt ein unglaubliches Mindset. Also der geht wirklich auf den Platz, um zu gewinnen, egal gegen wen er spielt. Mhm. Das ist schon begeisternd. Also da habe ich ein gutes Gefühl, dass das auch über den Junior-Bereich hinaus was werden kann bei ihm.
Ja, mal gucken. Vielleicht holt er ja den Titel. Passieren. Ne? Ich glaube, ja, ein Brasilianer ist an 1 gesetzt und er ist an 2 gesetzt. Und der Brasilianer hat das jetzt ja noch gebogen irgendwie. Aber ja, das können ja die Leute dann verfolgen. Man kann sich das anschauen, ganz normal auf Sky oder Tennis Europe. Da werden die ganzen Junioren-Matches auch übertragen. Kann ich nur empfehlen, wenn man Bock hat auf Tennis. Krapütz im Doppelfinale und naja, Zverev im Herren-Einzelfinale. Halbfinale, so rum. Also insofern werden wir mal schauen, wie viele Titel wir dann in 3 Tagen geholt haben werden. 3 oder 0. We will see.
Auf jeden Fall schön, dass wieder so viele Deutsche da mitmischen.
Also ja.
Auf allen Ebenen.
Ja.
Bei den Damen fehlt noch eine, finde ich.
Ja, da sind wir im Moment ein bisschen dünn aufgestellt. Und wir beide wissen, das ist ja ein dickes Brett. Das wird viele, viele Jahre dauern. Ja, auch das ist ein armfüllendes Thema. Wie blickst du auf das deutsche Tennis? Oder gibt es da für dich so Handlungsempfehlungen? Oder wo du dir an den Kopf fässt und sagst, warum machen die beim DTB oder bei den Landesverbänden nicht das und das? Es gibt zu viele Bundesstützpunkte. Das muss alles zentralisiert werden, um dir mal 1-2 Stichworte zu geben. Oder nein, die müssen alle an eine Akademie gehen, ab dem Alter 14 zum Beispiel. Das kann ein Verband gar nicht mehr abbilden, was da gefordert wird. Hast du da spontan eine Handlungsempfehlung oder eine Meinung?
Ja, also grundsätzlich so ein Verbandsbashing liegt mir total fern, weil ich ja inzwischen auch ganz viele von den Verbands- oder Bundestrainern kennengelernt habe. Und natürlich machen die auch ihren Job und machen den auch gut. Aber du sprichst was mit dem dezentralen System an, das es ja zum Beispiel in Frankreich jetzt nicht so gibt. Da läuft alles irgendwie bei Roland Garros zusammen. Kunststück, wenn man einen Grand Slam hat. Man muss das erklären. Die Grand Slam-Länder haben natürlich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, um das in die Jugendarbeit zu stecken und die Verbandsarbeit. Aber klar, jetzt bei uns in der Nähe, Osnabrück ist ja an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Und wenn man dann sich überlegt, dass ein Bundesland 3 verschiedene Tennisverbände hat und die gegeneinander irgendwie um Gelder kämpfen, auch bei Sponsoren die Jugendarbeit zu finanzieren, dann fasst man sich schon manchmal an den Kopf. Die machen alle ihren Job gut, Aber es ist halt so schade, so wahnsinnig viel Energie verloren geht. Einfach schon beim Gegeneinanderarbeiten, und dann gibt es die Quoten und der Verband kriegt dann ein bisschen mehr, weil er vielleicht mehr Spieler beim Deutschen hat und das ist ja so, es ist schon ein bisschen aufgebläht alles.
Nicht und, effizient.
Ja, genau, nicht effizient. Ich denke nicht, dass es bei so einem großen Land wie Deutschland möglich ist, jetzt einen zentralen Stützpunkt rauszuarbeiten, aber so ein bisschen minimieren könnte man es schon. Ich glaube, Baden-Württemberg sind auch zwei Verbände. Bremen und Niedersachsen haben sich zusammengetan, was ich für einen sehr sinnvollen Schritt damals gehalten habe. Hamburg und Schleswig-Holstein.
Die hatten eine Geschäftsstelle zusammen, kann ich dir sagen, und haben das wieder aufgelöst. Ja. Ich will nichts Falsches sagen, weil ich die Hintergründe auch nicht en Detail kenne. Ich weiß nur, dass sie zusammen mal eine Geschäftsstelle hatten. Also da ging es eher dann um administrative Synergien. Ich meine, wir haben in Hamburg knapp 100 Vereine und Schleswig-Holstein knapp 330. Und ja, Berlin-Brandenburg ist ja auch zusammengegangen. Also ich glaube, da ist viel Potenzial. Alleine da kann man ja dann eben Gelder sparen, logischerweise. Und ich wiederhole immer wieder die Geschichte, die keiner mehr hier wahrscheinlich hören kann, der mehrere Folgen gehört hat. Das Beste ist, wenn man ein kompetitives Umfeld hat mit Leuten, die ungefähr gleich alt sind. So war es in Hamburg halt mit Ricky Ostertut, Tore Meinecke und so weiter und so fort. Also diese Christian Geier, diese Jahrgänge um 60, 67, 68, Michael Westphal herum. Die haben sich halt gegenseitig hochgepetert und haben jeden Tag miteinander gespielt auf unfassbarem Niveau, haben sich nichts geschenkt im Training. Und wenn du dann eben diese 3, 4, 5, du hast immer einen im Nacken gehabt, oder die haben immer einen im Nacken gehabt und gedacht, wenn ich jetzt nicht mein bestes Tennis spiele heute in diesem Training hier in der Verbandshalle in Hamburg in Horn um Donnerstagabend, dann bin ich raus. Und das ist so wie bei den Akademien ja auch, bei Bolitieri, schmeiß 500 oben rein in den Trichter. Ja, logisch, dass da 20 gute bei rumkommen.
Ja, das stimmt, aber da hat Hamburg natürlich auch einen Standortvorteil. Ich meine, wie viel Millionen Einwohner? 2 Millionen Einwohner
ja,
hat Hamburg, glaube ich.
Knapp drunter, ja.
Und dann aber vom Gebiet her natürlich deutlich kleiner als jetzt ein Bundesland wie Niedersachsen. Und da tritt man sich ja förmlich auf die Füße und hat also permanent im Nachbarclub ist jemand, mit dem kann ich trainieren, da kann ich mit jemandem trainieren. Wenn wir jetzt mal jetzt Osnabrück sehen und dann die nächstgrößere Stadt ist dann Oldenburg, Hannover, das sind ja alles Entfernungen. Und auch da, das merke ich ja jetzt auch bei mir in der täglichen Arbeit, weil ich damit auch, also in erster Linie mit Kindern arbeite, die auch im Verband dann Training erfahren, und da gibt es ja schon wahnsinnige Problematik. Ich meine, wenn jetzt ein Elternpaar zwei Kinder hat und das eine trainiert montags, mittwochs in Hannover und das andere donnerstags, freitags in Oldenburg, dann kannst du im Grunde deinen Job aufgeben. Dann bist du halt nur noch im Auto und fährst die Kinder durch die Gegend. Und das ist sicherlich in Hamburg ein bisschen einfacher gewesen, das, was du da ansprichst. Und ja, in so Ballungszentren wie Berlin oder auch im Ruhrgebiet oder Niederrhein, da hast du natürlich schon eine ganz andere Dichte dann an Spielern, logischerweise.
Und wenn man das übersetzt, was wir beide jetzt so ein bisschen besprochen haben, dann landet man doch im Prinzip bei der Frage, gerade, ja, genau wie du sagst, die Eltern ja, dass sich gar nicht in der Regel erlauben können, von Montag bis Freitag eben durch Niedersachsen zu fahren oder Westfalen, wo auch immer, muss man eigentlich sagen, Pistole auf die Brust, ab einem gewissen Alter, 12, 13, 14, geht auf eine Eliteschule des Sports nach Hannover an den Stützpunkt, ja oder nein? Also, und da sagen zu Recht ja auch dann viele Eltern oder Kinder, nee, will ich nicht. Dann kann man aber natürlich auf der anderen Seite wiederum sagen, ja gut, dann hast du Pech gehabt. Also irgendwo muss ja irgendein Stützpunkt bei den Landesverbänden sagen, wir lassen das hier sein, aber wir finden immer wieder auch gute, genau wie du sagst, super Trainer, die dezentral versuchen dann mit kurzen Wegen da was Gutes auf die Beine zu stellen. Aber ja, ich wiederhole mich da. Ich glaube, es ist dann eben ein elementarer Bestandteil, dass man einen hohen Konkurrenzdruck hat ab einem gewissen Alter, im Teenageralter, wo man merkt, ich muss im Training jedes Mal ans Limit gehen. Ich muss, also wenn wir reden ja über Profi-Tennis und nicht über ich bin Verbandsmeister oder ich bin Hamburger Meister U12 oder so, sondern wir reden ja, wie schaffe ich es, meinetwegen Juniors Grand Slam mitzuspielen. Und McKenzie, hast ja eben das Mindset beschrieben. Und ich glaube, man muss dann eben diese unbequeme Wahrheit ist, dass die Landesverbände oder der DTB dann irgendwann sagen muss, okay, du musst jetzt eben nach Hannover. Da haben wir ja einen Bundesstützpunkt. Oder du musst halt nach Oberhaching in Bayern, keine Ahnung. Oder ja, an die Tennisbase. Es ist, ich lande bei keinem anderen Ergebnis, wenn ich das durchdenke. Oder wie siehst du das?
Ja, da kommt natürlich gerade im Tennis oder bei einer Einzelsportart noch eine ganz andere Sache zum Tragen. Also du hast diese Elite-Schulen des Sports angesprochen. Ich glaube, wenn du Fußball spielst, Handball, Basketball, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Du bist sofort aufgefangen in einem neuen Team, in einer neuen Schule. Du bist Teil eines Teams. Und hast da einen Trainer, der schon mit einem Team zusammenarbeitet im idealen Fall und du bist einfach nur ein weiteres Puzzleteil. Beim Tennis ist es so, du hast ja in der Regel einen Heimtrainer und man hat irgendwie vielleicht über die Jahre festgestellt, das passt. Ja, und dann wirst du aber aus diesem Heimumfeld rausgerissen, gehst nach Hannover, arbeitest mit vollkommen anderen Trainern zusammen oder in Oberhaching oder wo auch immer in Kamen und stellst vielleicht am Anfang erstmal fest, das ist ja ein ganz anderer Typ. Der ist gar nicht so lustig wie der vorher oder der ist lustiger oder nicht. Also es ist eine Einzelsportart. Es bleibt eine Einzelsportart und die wird immer meiner Meinung nach sehr, sehr stark von persönlichen Strukturen beeinflusst sein. Also von persönlichen Beziehungen, von über Jahre gewachsenen Strukturen. Und da hast du es im Tennis einfach ein bisschen schwieriger. Da kannst du nicht Spieler A, B, C Stützpunkt X schicken und dann sagen, okay, da wird jetzt was Gutes bei rumkommen. Das wird leider nicht passieren. Das macht es so schwierig. Ja, und wir sehen das ja an den Stützpunkten selbst. Ich glaube einfach, dass der Verband, der DTB und die Landesverbände sich ihrer Rolle ein bisschen mehr bewusst werden müssen. Also sie können nun mal nicht mehr als unterstützen und müssen eben, sagen wir mal, auch bei Trainern gibt es Talente. Ja, müssen vielleicht Talente in den Clubs einfach noch mehr unterstützen, rausfahren, mitmachen da. Weil es immer wahnsinnig schwierig ist. Wir reden ja auch immer davon, ja, Zverev war nicht beim DTB, Becker nicht. Und so, das stimmt ja nicht. Die sind da auch überall immer mal bei Lehrgängen gewesen. Nur natürlich kann so ein Verband das gar nicht leisten, einen Trainer für einen Spieler erstmal abzustellen für ein Jahr. Das geht nicht. Oder in den seltensten Fällen geht das. Mhm. Ja. Und dann muss das ja auch noch passen. Dann muss ja genau der Trainer auch mit dem Spieler top zusammenpassen. Es ist knifflig. Also mein Ansatz wäre eher, dass der Verband sich der unterstützenden Wirkung eher noch mal bewusster wird. Wie kann ich in den Clubs die Trainer, die vielleicht in der Vergangenheit mehrfach auffällig waren, dass da welche rauskommen, die den Schläger richtig rumhalten, dass die da mehr unterstützt werden und dadurch vielleicht auch das Geld in die richtigen Punkte fließt. Denn bei Trainerstunden von 40 bis 70 Euro, wer soll sich das denn erlauben, sein Kind da dauerhaft in so einer Schule unterzubringen? Tennis ist einfach ein unglaublich teurer Sport. Mhm. Und da, meine ich, muss ein Verband ansetzen, vielleicht von ganz oben in gutes Jugendtraining zu investieren in den Clubs.
Ich hätte ja die Idee, stark vereinfacht, dass die Verbände, die Landesverbände, bis 14 oder 15 Jahren eine relativ breite Masse fördert, auch einigermaßen dezentral, weil du eben keinen 10- oder 11-jährigen dem Umziehen zwingen kannst von Osnabrück nach Hannover. So nach dem Motto, geh mal jetzt da aufs Sportgymnasium und dann geht der kaputt, wie du ne, ja indirekt beschrieben hast, weil er einfach darauf gar nicht klarkommt. Und dann würde ich die Akademien halt nutzen. So, und da braucht man Sponsoren für. Also am Ende müssen die Verbände Kapazitäten zur Verfügung stellen, da scheitert es ja oft schon dran. Also Hallenkapazitäten, da geht man ja schon kaputt dran, wenn du 25, 30 Euro die Stunde bezahlen musst, plus Trainer.
Ja.
Das ist das eine. Und die Trainer müssen natürlich, das erlebe ich aber auch positiv, relativ uneitel sein. Wir beide wissen, da gibt es auch viele Eitelkeiten. Und dann, das ist aber meiner. Und dann er hat auf einmal ein Kind oder ein Talent 5 Trainer. Das geht ganz schnell, also im Verein 2, im Verband und dann in der Akademie noch. Und weil der Verein kann in der Regel ja auch nicht diese Kinder jeden Tag trainieren lassen, so ist es zumindest bei uns in der SVB, in Blankenese. Da haben wir auch ein paar, die den Schläger vernünftig halten können und auch deutsche Meisterschaften in der Jugend mitspielen. Aber wir haben 600 oder 700 Kinder im Training. Du kannst es nicht allen recht machen. Und du kannst ja nicht sagen, jetzt dieses eine Talent, der hat jetzt jeden Tag eine Stunde Einzeltraining überspitzt gesagt. Und was ich auch finde, was die Eltern eben falsch machen oder die Kinder dann eben falsch machen, die Kinder müssen mehr spielen. Gerade bis zum Alter 12 wird viel zu viel jeden Tag mit dem Trainer auf dem Platz gestanden. Die sollen halt spielen, 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 spielen. Und wenn ein Erwachsener auf die Anlage kommt, dann kannst du mit mir nochmal spielen. So war es bei uns, so war es bei allen Talenten, so habe ich es bei den Sverres, beim UHC erlebt, bei Tommy Haas in Hamburg auch. Die haben halt von morgens bis abends wie die Irren Tennis gespielt. Also hing auf der Anlage rum und da musste nicht immer ein Trainer daneben stehen und sagen, so jetzt bitte hier Vorhand und Ausholbewegung und beim Aufschlag bitte die Trophy-Position, sondern spielen, 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 um einfach auch Spielintelligenz selber zu entwickeln, weil das kommt mir viel zu kurz. Also da wird wirklich Vorhand-Cross, Rückhand-Cross und dann steht immer ein Trainer die ganze Zeit daneben. Und wenn ich dann mit Eltern spreche, dessen Kind irgendwie Talent hat oder aus Versehen irgendwie Hamburger Meister wurde oder einen anderen Titel geholt hat, die sagen auch, ja, mein Kind braucht mehr Einzeltraining. Und dann sage ich immer das, was ich eben gesagt habe, nee, ich glaube nicht, wenn dein Kind schon 5-mal die Woche mit dem Trainer auf dem Platz steht, dann braucht es nicht mehr Einzeltraining in dem Alter. Also, wenn ihr euch das leisten könnt, prima, go for it. Aber du musst einfach mal gucken, lass dein Kind mal mit dem Fahrrad zur Anlage fahren. Und da, ohne dass irgendwas großartig reserviert ist, und mal gucken, wann es nach Hause kommt. Guck dir das mal an. Mach das mal. Und nicht so nach dem Motto, ich fahre mein Kind zum Tennis und am besten stehe ich noch mit am Zaun und gucke zu, wie es trainiert wird. Was mich halt auch fertig macht. Also,
Ja, wir haben das ja, wir sind ja ähnlich alt, auch anders erlebt, ist ja so. Ich habe auch meine Schultasche in eine Ecke geschmissen, bin mit dem Fahrrad zum Club und habe mit irgendjemandem gespielt, da stand immer jemand rum und hat einen Schläger mitgebracht. Und das ist natürlich nicht mehr so, man muss es ein bisschen choreografieren. Bei uns im Club zum Beispiel gibt es halt immer noch sehr gute plus 40 Spieler, die jetzt immer Sparring machen mit den Jungen, mit den Talentierten. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, die sind jetzt nicht dafür zuständig, die Vorhand zu korrigieren oder sowas zu machen, sondern die geben selber ihr Bestes. Da wird dann auch wirklich gematcht und wird ein Ballabdruck auch nochmal überprüft, ob der auch wirklich aus ist. Mhm. Und da hast du natürlich dann auch sofort ein 1:1 Vorbild und hast auch bei den, ich sag mal, plus 40er Spielern ja auch ein Vorbild, dass du irgendwann schlagen kannst oder möchtest vielleicht, ne? Weil die Zeit arbeitet ja gegen uns alle.
Ja, klar.
Das hilft ja alles nicht. Und das ist bei uns im Club ein Konzept, das wirklich sehr, sehr gut angenommen wird. Eben weil wir auch so viele eben von den älteren guten Spielern haben, die auch noch Bock darauf haben.
Matchtraining. Und,
also das, genau, Matchtraining. Das Sparring ohne großes Gelaber über Technik, über wirf den Ball höher. Hier und da, klar, kommt da mal was, aber erstmal spielen lassen,
ja,
und selber rausfinden.
Ja, genau. 30, 40, zweiter Aufschlag. So, da trennt sich doch die Spreu vom Weizen, wie wir wissen.
Ganz genau.
Das Mindgame und so, das haben wir auch oft thematisiert. Das ist ja eine Binsenweisheit fast schon. aber und eben nicht durch ja, 5 Stunden Vorhand Cross wie Guillermo Vilas. Ja, kann man alles machen.
Gehört auch dazu,
Gehört
gehört
auch
auch
dazu.
dazu.
Aber am Ende musst du halt natürlich stabil servieren bei 8 MCT. So, das ist doch das Ding.
Ich persönlich zum Beispiel als Trainer stehe jeden Tag auf dem Platz und spiele Vorhand und Rückhand Cross. Und das kann ich richtig gut, aber im Match spiele ich inzwischen auch keinen Ball mehr ins Feld.
Deswegen hast du dich ja auch selber nicht aufgestellt. Ja?
So, jetzt kommen wir der Wahrheit ein bisschen näher.
Naja. Stübi, ich könnte Stunden mit dir quatschen, aber um ein bisschen auf die Zielgerade zu kommen, müssen wir natürlich nochmal über Lars sprechen. Also ich hatte das ja schon angedeutet, auch alle, mich sprechen ja oft Leute darauf an, wie geht's Lars denn, wo ist der denn und so. Also wir stehen ja da in unregelmäßigen Austausch dann in Hamburg zueinander. Er ist ein Workaholic, das wissen wir beide, also er hat wirklich viel um die Ohren. Er vergrößert ja sein Imperium, hat Dependancen aufgemacht in Österreich, unter anderem in Paris. Also die Internationalisierung von Karl Anders, die hinterlässt da ihre Spuren. Tennismäßig, ja, wir spielen dann auch so ein, zweimal im Jahr. In der Regel ist das so, wir fangen dann irgendwie so einen Satz an, dann führe ich 2-0 und dann sagt er, ja, lass mal aufhören. Also, nein, das war jetzt ein Spaß. Also, wie ist das mit Lars Kreinhagen in der Mannschaft? Er schwärmt immer vom Limoncello in Osnabrück. Ja, hol mal die Hörer ab. Wie ist es mit der Legende Kreinhagen im Team spielen zu dürfen?
Ja, also erstmal kann ich alle Hörer beruhigen. Lars geht es gut. Also er ist nicht gegen seinen Willen bei uns festgehalten. Ja, und grundsätzlich ist Lars mir ja auch vor ein paar Jahren zugelaufen. Wir kennen uns seit ewigen Zeiten. Wir kennen uns aus der Jugend. Ist 2 Jahre jünger als ich. Und wir haben immer schon einen guten Draht zueinander gehabt. Ticken ähnlich. Und ja, er hat wirklich nochmal eine neue Bewegung bei uns ins Team gebracht, weil er, wie du weißt, erstmal ein unglaublich lustiger Typ ist. Nicht auf den Kopf gefallen, er hat Ideen und er ist auch jemand, der dann auch mal für überraschende Ideen sorgt. Das ist also im Grunde genauso wie auf dem Tennisplatz. Er ist ja auch auf dem Tennisplatz so ein bisschen
Ein Butterhund.
Wundertütenmäßig unterwegs. Ja, ist Genie und Wahnsinn ist da schon sehr, sehr dicht beieinander, muss man sagen. Also, und ich glaube, dass sein ganzes Leben so funktioniert. Ich stelle mir das auch so vor, dass er so nachts mehrfach wach wird und
Ja.
sagt so, das ist die Million-Dollar-Idee.
Ja,
So,
dann tippt er schnell das Handy, ne?
und dann schläft er aber leider wieder ein.
Ja.
Aber ja, es ist schon sehr, sehr spaßig mit ihm und klar, er hat wahnsinnig viel zu tun, aber ich komme der Sache langsam auf die Spur. Ich glaube, er eröffnet diese Dependancen nur da, damit er da irgendwo Tennis spielen kann.
Ja.
In Wien hat er nämlich jetzt auch irgendwie eine Mannschaft gefunden,
Aha.
mit der er, glaube ich, österreichischer Meister geworden ist. Unter anderem mit dem Wolfgang Schranz zusammen.
Ja, okay.
Ich würde mich nicht wundern, wenn er irgendwann mit einem Bonjour um die Ecke kommt,
Ja.
weil er französische Meisterschaft in Paris gespielt hat. Also, Nachtigall, ich höre dir Traps.
Ja, er hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Level, ne? Also nachdem er ja, das durfte ich ja mitverfolgen, auch schmerzlicherweise nicht nominiert wurde für die Team-WM in Rom
Ja, weil ich da gespielt habe.
von Captain Falke. Da habe ich Didi dann auch mehrfach und Lars darauf angesprochen im Blankenese beim Seniorenturnier. Ich habe gesagt, wie könnt ihr eigentlich damit leben jetzt, dass Lars hier nicht nominiert wurde? Aber Didi hat gesagt, das ist alles aus der Welt, es wurde alles besprochen und er hat das Lars ausführlich erklärt. So ist das dann. Und er kompensiert das jetzt, glaube ich, eben durch österreichische Meisterschaft, indem er ja in Frankreich dann ein Herren-50-Team sucht,
Wahrscheinlich, ja.
weil er auch wusste, er kann den Titel in Deutschland nicht holen. Das ist ja dann die Wahrheit.
Genau, jetzt hat er seine Ambitionen nach Österreich ausgelagert. Ja, und Team WM in der Tat hab ich da ja gespielt dieses Jahr. Und so ein Team kann nur einen Irren verkraften. Das ist Lars und mich zusammen, das wäre nicht gut gegangen. Irgendeiner muss ja auch mal noch einen Ball reinspielen. Irgendeiner muss für die Ergebnisse sorgen. Und Und dann brauchst du halt ein irgendein Team, so ein bisschen zusammenhält. Also vielleicht klappt es ja nächstes Jahr bei ihm.
Ich drücke die Daumen. Stübi, das war sehr, sehr schön. Famous Last Words. Gibt es etwas, was du noch den Hörern mitteilen möchtest, was wir nicht angesprochen haben?
Ja, geht raus, spielt Fußball. Genau das, was du gesagt hast. Spielt Tennis. Wehrt euch vielleicht ein bisschen gegen den Paddle-Trend. Hatten wir jetzt nicht angesprochen, wäre aber sicherlich ein füllendes Thema für eine Folge. Denn überall sprießen die Paddle-Plätze aus den Tennishallenböden. Und das ist, mittelfristig wird das ein Problem werden. Ja. Ich glaube schon, dass es koexistieren kann. Aber wahrscheinlich dann auch nur aus einer Hand. Und es muss ein bisschen zusammengeführt werden. Momentan habe ich so das Gefühl, es arbeitet so ein bisschen gegeneinander und buhlt um die Lieben und bedroht ein wenig auch unsere Existenz als Tennisspieler.
Aber dann lass uns gerne diese Schleife nochmal fliegen, weil das ein Riesenthema ist, was viele Vereine beschäftigt, auch in Hamburg. Obwohl wir in Hamburg überall Wartelisten haben, bei fast allen Vereinen. Fast überall können wir keine Mitglieder mehr aufnehmen. Wir haben eine auch stark wachsende Anzahl an Paddleplätzen, die aber nicht auf leere Flächen gebaut werden, sondern die Tennisplätze verdrängen. Das sprichst du, glaube ich, an. Das ist dann das Problem, wenn wir da eben Tennismitglieder haben oder Tennisvereine, die zu wenig Kapazitäten haben und die dann Tennisplätze verlieren oder Hallen, Tennishallenplätze sogar verlieren, dann wird es halt schwierig. Ich empfehle da einen Artikel, den packe ich in die Shownotes von The Guardian. Da bin ich zufälligerweise drüber gestolpert, wo es in England, die sind ein Stück weiter als wir, was Paddle angeht. Schweden ist nochmal zwei Schritte weiter, wo wieder Paddleplätze zurückgebaut werden. Also man braucht nur einmal ins Ausland schauen, wo dann, wie sich da das Ganze entwickelt. Jetzt boomt es bei uns und alle, die nicht bei drei auf dem Baum sind, das freut mich auch irgendwo, weil die Eintrittsbarriere ja wirklich sehr niederschwellig ist, fangen an, da Paddle zu spielen. Auch ältere Menschen fangen dann an, ich spiele zweite Bundesliga Paddle. Alle spielen zweite Bundesliga Paddle mindestens. Ja, in allen Altersklassen. Und viele polieren da ihr Ego auch. Auch viele gute ehemalige Tennisspieler, ich habe das auch ganz offen denen ins Gesicht gesagt. Ich finde das psychologisch und emotional nachvollziehbar. Ich habe eine Sache erlebt beim HTV Hannover, als wir Auswärtsspiel hatten. Da haben die Paddleplätze direkt an die Tenniscourts rangedonnert. Und die haben da auch so einen 8000 Menschen fassenden Center Court und einen riesen Nebenplatz. Und der Nebenplatz wird wahrscheinlich auch Paddle jetzt demnächst weichen. Da stand dann da ein Trainer oben mit mir, ich als Betreuer, er als Trainer, und hat mir dann ganz traurig gesagt, so, ja, und der Platz ist auch bald weg, wir machen da Paddle hin. Und was wirklich total unterschätzt wird, ist die Lärmbelästigung. Wenn du einen Paddlecourt direkt neben dem Tennisplatz hast und du spielst seriöses Match, nervt tierisch, es nervt kolossal. Klar, musst du alles ausblenden, ja, gilt für beide Gegner, bla bla bla. Aber das unterschätzen viele, dieses Thema. Und auf der anderen Seite eben, wenn einmal ein Tenniscourt weg ist, kriegst du ihn halt nicht wieder hingebaut. So das heißt, ich lande eigentlich beim Thema, bei der Lösung, weil wir gucken gerade auch mit meinem Club da Blankenese, wo wir Paddlecourts hinbauen, geht auf die Schulgelände rauf, geht Fußballplätze im Prinzip drauf, auf die Hockeyanlagen, also an den Rand von diesen Anlagen, wo es ohnehin derbe laut ist, da würde ich als Verein gucken, findet man da nicht eine Lösung? Und brauchen wir wirklich den, schönes Stichwort, geht's raus, spielt's Fußball, geht's raus, spielt's Paddle, brauchen wir den 5-millionsten Bolzplatz, der leer steht? Mhm. Also wir kennen die alle, diese Flächen, mit zwei Basketballkörben, mit Ketten als Netz, weil die immer abgerissen werden. Und ich sehe nie ein Kind auf diesen Plätzen. Wir haben bei uns im Umkreis von 3 Kilometern 17 solcher Anlagen. Kann da nicht mal ein Paddlecourt hingedonnert werden? Eine öffentliche Anlage. Warum muss es immer im Tennisverein sein? Warum muss immer ein Tennisplatz oder ein Tennishallenplatz dafür geopfert werden?
Also im Tennisverein ja, habe ich gar nichts gegen. Ich glaube sogar, dass das eine ganz gute Entwicklung wäre, wenn sich...
Du musst aber die Fläche haben.
Genau, du musst die Fläche haben. Und ich kann das natürlich auch als Investor nachvollziehen, wenn ich zum Paddle tendiere statt Tennis. So eine Paddlehalle wird sich wahrscheinlich in 4 Jahren amortisieren. Ja, und zwar deutlich. Ja, die Stunde ist teurer und du kriegst auch noch mal mehr Leute drauf. Das ist schon enorm. Nur wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland spielen wir deutlich über die Hälfte des Jahres in der Halle Tennis. Ja, wir sind nun mal nicht in Spanien, wir sind nicht in Italien, wo draußen auf Freiflächen Paddleplätze gebaut werden, sondern es konkurriert mit Hallentennis. Und Hallentennis ist sehr, sehr stark immer verbunden mit Jugendtennis, Breitensport, Training, alles passiert in der Halle. Jeder Trainer hat in irgendeiner Halle 4 Courts den ganzen Tag gebucht mit seinen Co-Trainern und. Und das sind so Sachen, die absolut kollidieren zurzeit. Also nicht nur bei uns in Osnabrück. Das ist ja wirklich ein flächendeckendes Thema. Mhm. Und ich denke halt, einen Paddleplatz auf einem Tennisplatz zu bauen oder es in irgendeiner anderen Industriehalle zu bauen, das ist, glaube ich, vom finanziellen Aufwand überhaupt gar kein Unterschied. Also wir haben in Osnabrück zum Beispiel eine alte Industriehalle im Industriegebiet. Da sind jetzt so ein Ding mit 8 oder 10 Paddleplätzen und Beachvolleyball und eine kleine Bar. Das ist ganz schnucklig gemacht.
Ja, mega.
Habe ich auch schon gespielt. Ja. Macht Spaß, ist super. Ja. Du hast im Hintergrund so ein bisschen karibische Musik laufen und so und man sieht sich da mit einem Cocktail in der Hand nach dem Spiel. Das ist alles toll, aber eben parallel zum Tennis. Mhm. Und ich habe halt auch die Befürchtung, klar, weil das jetzt auch ein wahnsinnig attraktives Investment ist zurzeit, dass wir in 10 Jahren halt 500 Paddleplätze in der Stadt haben, aber nur noch 2,5 Tennisplätze. Und das ist existenzbedrohend für so eine Sportart. Ja.
Das müssen wir thematisieren. Ich werde das auch nochmal thematisieren, in der Tat, in einer separaten Folge. Und ich merke auch, einige sind da wirklich total late to the game und fangen jetzt eben auch an, ne, so ein bisschen Goldgräberstimmung hast du ja seit 1, 2, 3 Jahren im Prinzip. Aber so ein Tennisverein, und das erlebst du ja eigentlich auch bei jedem Punktspiel, weil wir haben beim dem Club Blumenau, wo ich spiele, eben seit vielen Jahren einen Paddlecourt. Und wir waren, glaube ich, die zweiten in Hamburg. Der ist super gebucht. Natürlich kommen immer mehr externe Bucher dahin und die Welt ist in Ordnung, gar kein Thema. Das, genau, wurde auch schon längst, glaube ich, hat sich das amortisiert. Dann kommen eben viele Gäste auf die Idee, ja, wir brauchen auch Paddle bei uns. Und dann sage ich, ja, könnt ihr denn Plätze bei euch opfern? Nee, habt ihr eine Fläche separat? Nee, also in der Regel sind die Flächen gerade in der Stadt dann eben nicht so, dass du sagen kannst, ja auch da hinten haben wir noch 5000 Quadratmeter, was wollen wir denn da hinbauen? Und in der Regel ist das so, dass nicht genug Fläche vorhanden ist. Wenn die Fläche da ist, extra, prima, go for it und bauen Paddlecourt. Super, oder zwei. Aber deswegen glaube ich, man muss wirklich in diese Industriehallen gehen. Das ist gar nicht so einfach. Das haben aber einige auch schon gemacht hier in Hamburg und Umgebung und in München meines Wissens auch. Brauchen wir auch dann von den Behörden natürlich eine gewisse Unterstützung. Wenn das nicht als Sportfläche ausgewiesen ist, dann gibt es eben Probleme und so weiter und so fort. Aber am Ende sage ich, auf Schulhöfen, also wenn man gar keinen Platz hat, wirklich mit Schulen intelligent kooperieren, weil wir wollen, dass Kinder Sport treiben. Und Paddle ist so niedrigschwellig, da hast du einen Quick Win, sagst, also 5. Klasse Sportunterricht. Klar, du machst Volleyball, Basketball, Geräteturnen, Leichtathletik und Schwimmen, was die immer so machen. Aber wenn du da mal sagst, hier, ihr 4 nehmt einen Paddelschläger in die Hand und die haben noch nie Tennis gespielt oder irgendwas. Ja? Die haben ich glaube, man hat eine sehr hohe Quote, dass die Spaß haben. Und dass die dabei Absolut. Bleiben. Und dass sie dann eben sagen, geil. So, und deswegen würde ich mich freuen, wir haben ja unglaublich viele Schulen, wir haben eben auch die Flächen auf den Schulhöfen. Das ist ja das Schöne. Jede Schule hat halt diese Basketballkörbe, die kein Arsch nutzt, Entschuldigung, am Nachmittag. Oder diese Bolzplätze, die eben leer stehen am Nachmittag. Und die haben sogar eine Weitsprunggrube natürlich. Und in der Regel haben die sogar so eine Tartanbahn, so 100 Meter Sprinten oder 50 Meter Sprinten, wo dann der Lehrer mit der Stoppuhr oder mit dem Handy die Zeit nimmt und sagt, du bist auf 50 Meter 9 Sekunden gelaufen oder was. Also deswegen
glaube ich. 100 habe ich nie geschafft.
Ja.
wie schnell bist du auf 100 Meter? 90 Meter.
Ja. Also ich glaube, wir müssen wirklich da dann diese Flächen uns suchen, oder der Paddlesport muss da dann auch auf Flächen gehen, über die wir heute noch nicht nachgedacht haben, wenn auf den Tennisanlagen eben kein Platz ist, was in der Regel der Fall ist, leider.
Ja, ich glaube, es ist einfach diese, was du sagst, diese Goldgräberstimmung, das führt ja ganz schnell zu Panik. Ja?
Genau.
Das heißt, wir müssen jetzt, ich bin eh schon spät dran, ich muss jetzt irgendwie einen Paddleplatz bauen, ja, wenn ich damit noch Geld verdienen will. Und da entstehen meiner Meinung nach, also unter Druck entstehen nicht immer Diamanten. Manchmal kommt auch einfach,
ja,
du hast es selber gesagt, Scheiße raus.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, die Problematik, dass alle jetzt mit ein paar Mark in der Tasche glauben, die müssten unbedingt einen Paddleplatz bauen, koste es, was es wolle und wo auch immer. Und da entstehen meiner Meinung nach Fehlentscheidungen, die nicht von allen Seiten vorher beleuchtet wurden, weil eben die Zeit drückt, weil der Nächste auch schon wieder ein Paddlecourt geplant hat. Und da plant auch einer einen. Und jeder möchte ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Das ist, also wir hatten in Osnabrück, hatten wir in den 80er Jahren, glaube ich, die meisten Sonnenstudios auf Fläche gerechnet in Deutschland. Ja. Und später waren es dann mal die meisten Spielotheken. Es ist nun mal so mit diesen Dingen, die sehr schnell zu viel Geld führen. Und in 10 Jahren interessiert es dann leider keinen mehr. Das ist halt die Problematik.
Du warst doch bei Lars auch mal im Büro, oder? Am Holstenplatz? Oder nicht? Ich schwöre dir. Unten im Erdgeschoss am Holstenplatz ist ein Sonnenstudio. Ich hatte früher auch mein Büro mit meiner Firma da, 3 Häuser weiter. Und ich bin da immer dran vorbeigegangen, habe gedacht, wer geht heute noch unter die Sonnenbank? Und wer ist rausgekommen? Lars. Ja, also der hat da immer noch ein Abo.
Das musst du.
Ja, der soll er mich verklagen. Also, ja, nun, er geht halt leidenschaftlich gern unter die Sonnenbank.
Ja, er macht was für seinen Tag.
Das kriegen wir nicht aus ihm raus. Und das ist ja auch okay. Ja, deswegen haben wir ihn ja so gern.
Weil es steht ihm ja so wahnsinnig gut, ja. diese gesunde Farbe.
Aber vielen Dank für deine Worte. Ich glaube, unser Punkt ist klar geworden. Ja, also Vorsicht an der Bahnsteinkante, wie heißt das? Bordstein? Vorsicht am Bahnsteig, wie auch immer. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht Fehlentscheidungen trifft und Tennisplätze opfert für Paddlecourts. Nur um dann 5 Jahre später festzustellen, oh, jetzt gibt es ein Überangebot bei mir in der Region. Und deswegen habe ich auch erstmal da, das kriegt man alles ganz leicht recherchiert, insbesondere mit künstlicher Intelligenz. Da gibt er einmal bei ChatGPT ein, liste mir alle Paddlecourts auf im Umkreis von 10 Kilometern, dann macht man eine Standortanalyse, das dauert 5 Minuten und dann weiß man auch, ne, wie hoch ist denn die Nachfrage überhaupt und ist die vielleicht schon gesättigt und, sage ich meinen Mitgliedern vielleicht, auch total verrückt, naja, wenn du Paddle spielen willst, dann musst du nur 2 Kilometer halt fahren. So, gerade in Hamburg kann man jetzt in Rissen bei Polo, in Halstenbek Paddle spielen und es wird nicht weniger. Also, und da muss man mal genau hinschauen. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch gerne eben andere Abteilungen, also Fußballspieler, Hockeyspieler haben da auch Bock drauf. Das ist kein reines Tennis-Entweder-Oder-Ding, also entweder spiele ich Tennis oder Padel. Ganz viele Hockeyspieler in diesen Tennis- und Hockeyclubs spielen gemeinsam mit den Tennisspielern. Das ist natürlich schön zu sehen, unter anderem beim Club an der Alster, wie die denn da richtig zu einem Verein werden dann, durch eine dritte Sportart. Also ich sehe da ganz viele positive Dinge. Also wir sind, glaube ich, auch da ganz, ganz relevant. Und irgendwann spielen wir beide auch zweite Bundesliga. Endrunde, Herren 55, wenn es fürs Tennis nicht mehr langt, ne?
Auf jeden Fall. Ja. Ich fange morgen an. Na, ich spiele ja auch ein bisschen Paddel, aber ja, mehr so als Freizeitgestaltung, ne? Also Wir werden unsere Weihnachtsfeier wahrscheinlich auch wieder als Paddle-Veranstaltung
Ja.
raushauen.
Na, guck mal. In diesem Sinne sage
Grüße
ich
an Lars
dir.
gehen raus.
Ja, der kann ja dann die Bälle, kann ja Ballkind machen dann. Also, Stöbi, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal für den letzten Schlenker, den wir gemeinsam genommen haben mit dem Thema Paddle. Alles Gute für dich, für dein Team. Und ja, jetzt sind wir aufgestiegen in die Hamburg-Liga. 2 Jahre müsst ihr noch warten und dann rahmen wir euch weg in der Regionalliga.
Ich hoffe, dass wir uns so lange halten.
Ja, das ist ja gut, das steht auf einem anderen Blatt. Dann könnt ihr schon Herrn 55 mitspielen, ne?
Ja, da gibt's. Wir warten ja immer auf Lars. Das ist ja.
Irgendwann laufen wir uns über den Weg und wenn du Pech hast, dann spielt Lars für die Blumenau dann. Also, insofern, den müsst ihr festbinden in
Das
Osnabrück.
weiß ich zu verhindern.
Ja, durch Limoncello im Clubhaus, ich weiß. Also,
So sieht's aus.
insofern, vielen, vielen Dank, und ja, auf bald in Hamburg.
Hat mir große Freude gemacht. Danke für die Einladung.
You cannot be serious!
Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofsess, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Söcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.